Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
In den drei AL-Divisionen führen die Teams mit der niedrigsten Payroll. Die Phillies haben seit ihrem Feuern von Rob Thompson jetzt zum ersten Mal eine Serie verloren. Und sind Jacob Mizorowski oder Trey Savage, sind das die Real Deals? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Hallo Axel.
Hallo, Entschuldigung, ich bin gerade noch in einem Lachkrampf gefangen. Also eben gefragt, dass, ob man es hören konnte, habe ich kräftig genickt, habe dann aber realisiert, dass die Kamera aus ist. Ich komme mir gerade vor wie so ein Dreijähriger.
Aber schön, dass du teilgenommen hast.
Ja, ich höre das. Ja.
Axel, wie geht's dir denn sonst heute?
Ach, weißt du. Also nach den letzten drei Tagen, / Nächten, würde ich sagen, World Series or bust für die Boston Red Sox. Ne?
Ich weiß auch nicht, wer die Red Sox
noch
aufhalten
wird. Wer da jetzt noch kommen könnte. Drei Siege in Folge gegen die Kansas City Royals. Ja. Nachdem man vorher eine Serie gegen die Atlanta Braves hatte, die in Teilen augenöffnend war, aber auf der anderen Seite auch besser als erwartet abgelaufen ist, in Teilen. Ist alles gut.
Ich möchte tatsächlich den großartigen Lou Brown zu diesen letzten drei Nächten der Red Sox zu Wort kommen lassen. Lou Brown, den kennt der eine oder die andere.
We won a game yesterday. And if we win one today, that's two in a row. We win one tomorrow, that's called a winning streak. It has happened before. I got a feeling things are about to turn around for us.
Lou Brown in Major League 2. Ja, der großartige Moritz Buttgereit hat mir immer wieder gesagt, ich soll Major League 2 gucken. Und ich habe den Film noch hier irgendwo auf einer DVD, aber ich habe ihn immer noch nicht geguckt. Und auch Otto Kolbinger hat mal zu mir gesagt, hier, Andreas, guck dir Major League 2 an. Und
ich glaube, ich habe es dir auch schon gesagt.
Ja, ich weiß. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber
wow.
Lou Brown hat es gesagt, drei Spiele sind eine Winstreak. Und die Red Sox haben es tatsächlich geschafft, mit fantastischer Defensive. Jaron Duran hat in diesen drei Spielen gegen die Kansas City Royals enorm gute Defensive gespielt. Richtig, richtig gutem Pitching. Sie haben es endlich geschafft, mal Runs zu scoren. Und das ist etwas, was sehr, sehr selten in dieser Saison bislang vorgekommen ist. An der Defensive lag es bislang nicht. Am Pitching lag es bislang nicht. Es lag bislang einzig und allein darum, dass die nicht um die Bases rumkamen. Und das haben sie jetzt geschafft. In drei Spielen haben die Kansas City Royals auf 20-30 gebracht. Und wer soll jetzt noch kommen? Florian, wie geht's dir denn?
Können wir Volleyball? Volleyball ein Thema heute? Können wir das sprechen?
Ja, nee.
Nee, keine gute Laune. Bei den Giants läuft viel zu viel schief auf einmal. Und es ist irgendwie frustrierend, gerade einfach nur. Einfach nur frustrierend. Ich habe keinen Spaß am Baseball meines eigenen Teams. Ich gucke halt andere Teams, die eben sehr viel Spaß bereiten. Das muss man ja sagen. Die Saison hat ja super viele schöne, tolle Geschichten, die man sich angucken kann. Die Giants gehören halt einfach nicht dazu dieses Jahr. Das ist dann so.
Ja, es ist halt trotzdem frustrierend, wenn man das schon Ende Mai oder Mitte Mai dann feststellt. Also ich muss es auch sagen, die Red Sox sind zwei Spiele hinterm Wildcard-Platz und ich denke, die Saison ist komplett für ein Loris.
Ja. Das hatte zwischenzeitlich so Bobby Valentine-Vibes.
Ja.
Dass ich gedacht habe, so, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt angucke. So, dann gucke ich lieber mal in MLB Network Big Inning rein oder irgendwie in dieses All in the Sevens, wo dann halt so eine Art Konferenz mal durchgeschaltet wird, wo du dann halt denkst, so, da gucke ich mal, was die anderen so machen. Weil es gab tatsächlich Phasen in dieser frühen Saison, wo ich gedacht habe, muss ich mir jetzt noch den 7. Fielding Error angucken oder muss ich mir jetzt noch angucken?
Die Defensive war fantastisch.
Ja, sie haben die meisten. War sie, aber du weißt doch, dass man selektiv wahrnimmt.
Ja.
Ne? Und es ist ja immer so, die anderen machen nie Fehler und du selbst machst immer nur Fehler. Stehst wieder falsch.
Ja, genau.
Das Licht ist falsch.
Es war der Wind. In Chicago, habe ich jetzt gerade erfahren, es ist immer der Wind.
Ja. Und jetzt die letzten drei Spiele haben aber, wie du gesagt hast, ja, das war cool. Es waren mal drei Spiele in Folge, die ich genossen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf das letzte Spiel in Atlanta fand ich die ersten beiden Spiele auch richtig gut.
Ja.
Von den Red Sox. So, das erste Spiel, dann sehr knapp verloren, das zweite Spiel knapp gewonnen. Das waren gute Baseballspiele. Mhm. So, und dann hat Atlanta im dritten Spiel einmal ernst gemacht, da war es dann tatsächlich so, dass du gedacht hast, okay, das sieht schon ein bisschen besser aus. Aber es war trotzdem nicht so, dass ich gesagt habe, oh, da muss ich unbedingt abschalten.
Ja. Das war okay. Wisst ihr, wer im Moment nichts falsch machen kann? Die Atlanta Braves stehen bei 34 und 16. Und habt ihr das letzte Nacht mitbekommen? Dominic Smith mit zwei quasi Homeruns, einem Little League Homerun und einem Drei-Run Homerun, diesen Drei-Run Homerun nach 12 Pitches. Und er war damit der Spieler, der die drittmeisten Pitches für einen Homerun gebraucht hat in der Atlanta Braves-Historie. Jurickson Profar und Sean Murphy hatten das 2025, nach 13 Pitches einen Homerun zu schlagen. Es gibt nichts Cooleres als einen Homerun von einem Spieler, der vorher 12 Pitches weggefoult hat und den einen Pitch gesucht hat und den einen Pitch dann bekommen hat. Es gab vor Jahren mal ein Red Sox-Spiel, wo Mookie Betts seinen Grand Slam geschlagen hat. Aber
das war doch Playoffs sogar, glaube ich, oder?
War das Playoffs? Ich weiß meine, es nicht mehr.
Das wäre Playoffs. 14 ja, Pitches
war,
oder so.
Ja, aber es war ein Mookie Betts Homerun und das war, da hat dann damals sogar Jerry Remy hat damals sogar gejubelt deswegen. Dom Smith hat nicht nur diesen Drei-Run-Homerun geschlagen, sondern einen Little League-Homerun, war eigentlich dann ein Triple und er hat das in einem Spiel jetzt geschafft und es hat vor ihm nur fünf Spieler gegeben, die das geschafft haben, einen Little League-Homerun / Inside the Park-Homerun und einen normalen Homerun in einem Spiel zu schlagen. Das waren Fred McGriff 93, Andrus Thomas 1986, Gary Matthews Sr. 1979, Jeff Burrows und Ivan Morrell 1977 und 1974. Fred McGriff und Gary Matthews haben das mit einem Inside the Park Home Run gemacht und die anderen vier jetzt mit einem Little League Home Run, weil die Defensive dann das nicht hinbekommen hat. Dom Smith, die Atlanta Braves machen im Moment nichts falsch. Wer auch nichts falsch macht,
kann man dazu vielleicht noch gerade erwähnen, weil er letzte Nacht auch gepitcht hat, dass Chris Sale Vintage ist im Moment schon wieder.
Ja.
Wo du sagst, okay, er hat gestern knapp 100 Pitches geworfen, 96 um genau zu sein, 7 Innings, 4 Hits, 1 Run, 1 Earned Run. Masterclass Pitching früh in der Saison von Chris Sale. Und die Saison ist auch nicht schlecht. Er steht unter 2. In seinem ERA. Ja.
Ist okay.
Ist tatsächlich okay. Und frisst auch tatsächlich Innings. 62 Innings und wir sind bei Mitte Mai. Mhm. Das ist für Chris Sale schon eine ganze Menge. Ich bin gespannt, ob er dieses Tempo und diese Workload über die gesamte Saison durchhält, weil normalerweise ist ja
so er war seitdem er zu den Braves getradet worden ist quasi nicht mehr verletzt.
Ja, aber er hat ja tatsächlich so eine kleine Historie, was Verletzungen angeht und Armmanagement bei Chris Sale ist ja crucial, ist ja wichtig. Das heißt, ich glaube, wenn der irgendwann auf 150 Innings ist, die er gepitcht hat, dann wird er ziemlich zurückgefahren bis in den Herbst. Mhm. Aber im Moment ist es ganz stark.
Ja. Ich möchte gerne über ein Team sprechen, das wir bislang noch ganz wenig besprochen haben und das im Moment auch nichts falsch machen kann. Ich habe gestern das Spiel der Tampa Bay Rays gegen die Baltimore Orioles geguckt und die Orioles führten bis tief in dieses Spiel mit 3-1 und dann haben die Tampa Bay Rays wieder ernst gemacht und haben das Spiel am Ende mit 5-3 gewonnen. Und wenn man sich die Standings anguckt in der American League East, führen die Tampa Bay Rays momentan mit 4 Spielen vor den New York Yankees. 33 Siege, 15 Niederlagen. Dahinter die Yankees 30-20 und dann Blue Jays und Red Sox jeweils mit 22 und 27. Und wir reden uns jetzt im 13. Jahr den Mund fusselig, was die Tampa Bay Rays angeht. Es ist unglaublich. Sie haben die niedrigste Payroll in der American League East. Aber sie haben in dieser Saison ein dreiköpfiges Monster, nicht beim Pitching. Das Pitching läuft auch. Das Pitching läuft so nebenher immer bei den Rays. Was sie im Moment aber haben, ist ein offensiv dreiköpfiges Monster, was zwischendurch sogar vierköpfig wird. Junior Caminero, Yandy Diaz und Jonathan Aranda sind einfach so, so solide. Die haben zusammen jetzt schon 29 Home Runs geschlagen. Dazu kommt im Moment Chandler Simpson, der Luis Arraez Nummern auflegt und einfach wieder auf Base kommt. Der hat noch keinen einzigen Home Run geschlagen, aber schon 4 Triples. Diese Offensive ist momentan nicht zu besiegen und nicht in irgendeiner Weise in den Griff zu kriegen. Und ich habe es gesagt, das Pitching läuft nebenbei. Keiner der Starting-Pitcher hat einen ERA von über 3,50. Nick Martinez, 9 Spiele, 53 Innings, 1,51er ERA. Drew Rasmussen, 3,19. Shane McClanahan, 2,82. Steven Matz, der hat 3,70. Entschuldigung. Jesse Scholtens, 3,22, hat 2 Starts gehabt. Ansonsten Long Reliever. Griffin Jacks hat 5 Starts gehabt, hat einen 3,54er ERA. Es läuft alles zusammen und ich bin nach wie vor völlig überfragt, wie die das jedes Jahr wieder hinkriegen. Ja, sie haben 1 oder 2 Offseasons gehabt in der Zeit, in der wir den Podcast jetzt machen. Aber wie die das immer wieder machen, es ist unfassbar. Es ist unfassbar.
Und das Ganze in einer Division, in der die Konkurrenz halt auch noch sehr groß ist. Ne? Sie sind nicht in der American League Central, wo du sehr viele Spiele gegen mittelklassige Teams hast.
Sondern sie haben eine 13-2 Bilanz gegen East-Teams in dieser Saison bislang.
Ja. Na, also das kommt ja noch da oben drauf. Und ja, also ich glaube auch hier, ne, das liegt eben an dem guten Management, die Spieler scouten, die zusammenpassen. Also, weil du hast es gerade erwähnt, die sind das Team mit dem zweithöchsten Betting Average, mit dem dritthöchsten On-Base Percentage in der gesamten Liga und mit dem achthöchsten OPS. Bei Runs sind sie 8., was ja völlig in Ordnung ist. Bei Home Runs 26. Mhm. Denen ist es einfach vollkommen egal, ob die Leute sich langweilen, weil Bunts und Infield-Hits nacheinander kommen. Die wollen keine Show machen, die wollen einfach nur Baseballspiele gewinnen. Und das machen sie, glaube ich, genau mit diesem Vorsatz schon seit Jahren. Und haben jetzt einen, der über 10 Home Runs hat, Junior Caminero. Mhm. Und dann haben wir noch Aranda und Diaz mit jeweils 8. Was völlig okay ist für den Part auf der Lineup, in der sie sind, ne? 2, 3, 4. Da hast du schon die Jungs, die den Ball mal rausschlagen können. Und danach wird's halt eben egal. Es ist auch egal.
Sie aber kommen Johnny halt auf Luca, Base. 11 Doubles zum Beispiel.
Brian genau.
Williams und genau. Tyler Warren,
jeweils 6 Doubles. Und sie stehlen Bases, ne? Der Leadoff-Hitter hat 14 Stolen Bases. Mhm. Chandler Simpson. Das heißt, du stehst als Team in der Defensive ständig unter Druck, wenn jemand auf Base ist. Mhm. Sie kommen eben nicht nur auf die First Base, sondern sie kommen immer weiter. Und dann wird es, ne, je näher du an der Homeplate bist, ganz einfach, scorst du halt. Bei jedem, und wenn er eben nur ins Outfield geht, du scorst. Und das machen sie. Und das ist überragend im Moment, finde ich. Also wie mit welcher Präzision das passiert.
Ja, ich glaube, dieses der Star ist das Team. Mhm. Das bei den Tampa Bay Rays ganz, ganz dick über der Tür geschrieben. Du hast eben dieses 3-4-köpfige Monster angesprochen, mit den offensichtlichen Stars, aber da steckt ja viel mehr dahinter. Florian hat es ja schon gesagt. Dieses Team ist unglaublich ausgewogen und wenn dein Nummer 7 oder 8 Batter, Ben Williamson, irgendwo auf einem 2,70er Average steht, dann ist das okay. Ne, du kannst tatsächlich alles, was ja nicht so im Vordergrund steht, kann man eigentlich gar nicht ignorieren, weil du hast es gesagt, Johnny DeLuca, Taylor Walls, Palacios, die spielen alle eine ganz, ganz hervorragende offensive Saison und dann kommt halt noch dieses Pitching dazu, was halt Elite ist. Und dann brauchst du eventuell nicht diese große Show, dann brauchst du nicht jeden Abend Feuerwerk, unabhängig davon, dass davon wahrscheinlich die Halle abbrennen würde in St. Petersburg. aber du gewinnst deine Spiele und du gewinnst deine Spiele auf so eine Art und Weise, die eigentlich so under the radar sein sollte. Aber wer die Tampa Bay Rays nach all ihrer Historie immer noch nicht von der ersten Minute an mit so einer großen Alarmglocke versieht, der hat wahrscheinlich gar nicht so viel Baseball geguckt in den letzten Jahren, / Jahrzehnten, weil das ist halt einfach ein Muster. Und wir haben das früher immer über die Cardinals auch gesagt. Mhm. So, dann kommt irgendeiner von der Straße, der wird geholt, weil einer verletzt war. Und dann wird gesagt, hier kannst du dich da kurz hinstellen. Und zwei, drei Hits landen und dann ist auch schon wieder gut. Und so kommt mir das auch bei den Tampa Bay Rays vor, dass du halt sagst, ja, das ist halt ein random Second Baseman, aber der battet halt 2,70 und macht keine Fehler. Das ist, ja, ist hervorragende Teamzusammenstellung.
Und was ich dann noch sagen möchte, also das ist eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, sie sind absolute Trüffelschweine, was Trades angeht. Mhm. Sie haben zum Beispiel am 19. November 2021 Tobias Myers zu den Guardians getradet. Tobias Myers ist, glaube ich, jetzt bei den Mets. Sie bekommen von den Guardians damals Junio Caminero. Wer ist im Moment der Spieler der Saison? Junio Caminero. Das war ein Trade, der so ein bisschen unter ferner Liefen gelaufen ist.
Haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Sie haben 2018 Jake Bowers auch zu den Guardians geschickt. Wen haben sie bekommen? Yandy Diaz 2018.
Yandy Diaz,
Sie haben Evan Longoria abgegeben. Sie haben Randy Arozarena abgegeben. Sie haben immer wieder große Trades dann ja auch gemacht mit Spielern, die bei den Rays groß geworden sind und bei den Rays wirklich fantastische Arbeit. Aber sie haben es immer wieder geschafft, diese Trades so zu vergolden, dass sie Leute zurückbekommen, die vielleicht unterm Radar gelaufen sind damals und jetzt absolute Leistungsträger in dem Team sind.
Das ja, sie haben das Wanda Franco Loch haben sie überstanden. Also sie, ne, dieses Risiko einzugehen, wie lange ist das ja? Drei Jahre ist es, glaube ich, oder 4 Jahre, ne? Ja. Dass sie ihm den langen Vertrag gegeben haben, dass das unfassbar schiefgegangen ist, weil er wohl ein absoluter Vollidiot ist. Mhm. Und trotzdem, ich meine, sowas kann eine Franchise ja erschüttern eben, ne? Weil sie eben sagen, oh Gott, wir geben nie wieder Geld aus.
Der Ballpark um die Ohren geflogen.
Ja. Der Ballpark ist ihnen um die Ohren geflogen.
Aber
sie haben im Yankee Stadium eine Saison gespielt. Und trotzdem kriegen sie es hin. Und ich meine, wenn man jetzt weiterguckt, die Zukunft sieht ja auch vor, dass die Rays so bleiben, wie sie sind. Wie oft haben wir immer schon Gerüchte gehört, Mensch, vielleicht wird das Team doch irgendwo anders hin umziehen. Nein, im Gegenteil, sie kriegen jetzt 2,3 Milliarden Dollar für ein neues Baseballstadion. Mhm. Na, das wohl auf dem Hillsborough College Gelände irgendwo da in die Ecke gedacht wird. Und
von wem kommt das Geld? Von St. Petersburg oder von Florida?
Hier steht 796 Millionen Dollar von der County und 180 Millionen Dollar von der Stadt und 1,27 Milliarden werden privat investiert.
Also
tatsächlich 50-50 ungefähr.
Also über die Race-Organisation selbst oder über Namensrechte.
Was man muss ja schon froh sein, dass nur 50%
überhaupt Geld in
den Ansteuergeldern rein.
Deswegen frage ich.
Und das zeigt ja auch, dass der Weg, den sie betreiben, dass sie eben wissen, sie werden niemals das Haus so voll bekommen, egal welcher Baseball gespielt wird in anderen Stadien. Das wissen die ja auch. Trotzdem, sie wissen, sie müssen ein neues Stadion bauen, damit sie auch in Zukunft damit weiter Geld verdienen. Und das tun sie dann eben. Und das kommt ja neben all den Steals, die du bei den Trades und bei den Verpflichtungen von Spielern angesprochen hast, kommt ja das noch hinauf, dass das weiter eine Zukunft haben wird, ne? Und an diesem Standort eine Zukunft haben wird.
Aber Tropicana Field ist eine absolute Festung, ne? 19-5 haben sie zu Hause.
Ja gut, hättest du Bock da zu spielen?
Aber die haben neue weißes Dach und ich glaube, es ist heller, das lässt mehr Licht durch.
Genau, Andreas, du kommst da rein und dann sind es direkt 85 Grad Luftfeuchtigkeit. Es gibt wahrscheinlich kein Fenster, was geöffnet werden kann, weil sonst ein Alligator reingesprungen kommt. Und dann.
Aber
ist halt, ach ja.
Die Tampa Bay Rays
gegen die sind in One-Run-Games sind sie 9-1.
Ja.
Die haben bisher 10 One-Run-Games gehabt und haben davon 9 gewonnen.
Ja. Sie haben gegen die American League East 13-2 Bilanz, gegen die Central 10-2 Bilanz. gegen die National League 10-11. Die National League ist im Moment die stärkere Liga, das müssen wir ganz klar so sagen. Mhm. Aber 4 Niederlagen gegen American League.
Und du möchtest, Teams. Du wirst keinen Left-Hand-Pitcher auf den Mount stellen gegen sie, da sind sie 12-2.
Ja.
Du, also jedes Team muss doch wissen, Leffi, nein, heute nicht. Wir machen Opener und alle werfen mit rechts. Mhm. Niemand nimmt den Ball in die linke Hand heute.
Ja. Also wie gesagt, die Tampa Bay Rays, und das ist etwas, wo wir uns wirklich seit 2014 den Mund fusselig reden, seit 2013 sogar schon, den Mund fusselig reden, und ich bin...
Und über Yandy Diaz haben wir gesprochen.
Ja.
Über diesen Trade. Den haben wir mitgekriegt, den haben sogar wir mitgekriegt.
Ja.
Damals, dass der zu den Rays gegangen ist.
Aber im November 2021 über Junio Caminero haben wir nicht gesprochen.
Null.
Null. Nein.
Null.
Oder wir haben dann nur gesehen, als er bei der WBC, ne? Bei der WBC hat er so ein bisschen seinen Durchbruch gehabt, und dann habe ich ihn ja sogar bald mal als MVP
vor dieser Saison
gebracht. Ne? Ja. Für diese, ja. Aber das ist ja auch etwas, ne? Ja, dann hast du ja, also da hat man sich ja gedacht, du hast einen Spieler, der wird halt etwas herausragen, und das passiert ja auch manchmal, dass du so ein Glück hast. Aber jetzt sind ja gerade die beiden Spieler, also eben Yandy Diaz und auch Caminero, sind eben dabei, dass die alles kaputt hauen.
Ja.
Wobei Yandy Diaz jetzt am Mittwoch ja verletzt war, ne? Also der hat ja nicht gespielt.
Ja.
Wie ging also das noch? Caminero? Caminero.
Calimero hieß der damals.
Sombrero, ja, ich weiß.
Kevin Cash. Ei
auf der Mauer, ne?
Ja, genau. Ja. Kevin Cash.
Nein, Caligero war der kleine Küken.
Genau, mit dem Ei auf dem Kopf. Mit der Eierschale auf dem Kopf.
Ah ja, ja, stimmt. Oh.
Ja. Kevin Cash braucht eigentlich jedes Jahr Manager of the Year, so was der mit dem Roster macht. Mit dem.
Ist er denn so gut wie du? Na. Ich meine, du hast jetzt Out of the Park, hast du auch einen Spieler...
Ja, Alejandro Colasso, aber das ist nur gutes Scouting gewesen. auf jeden Fall, die Tampa Bay Rays können im Moment nicht viel falsch machen. Und da kommen wir dann zum zweiten Thema dieser American League East. Da müssen wir über die New York Yankees sprechen. Ich habe vorher schon, ich habe im WhatsApp-Chat gesagt, Yankees behind the numbers, wir müssen drüber sprechen. Und da hast du, Florian, noch gesagt, bitte nicht schon wieder so viel Hass gegen die Yankees. Ich will überhaupt gar keinen Hass aufbringen. Ich möchte nur sagen, dass die New York Yankees im Moment bei 30-20 sind, 5,5 Spiele vor jedem Wildcard-Konkurrenten im Moment, und alles in Ordnung ist. Ich möchte es vorweg sagen, es ist alles in Ordnung mit den Yankees. Aber
nein,
sie haben im Moment eine 5-11 Bilanz in One-Run-Games gegenüber 9-1 von den Tampa Bay Rays. Sie haben gegen Teams über 500 eine 1-8 Bilanz. Sie haben erstens nicht viel gegen Teams über 500 gespielt. Zweitens haben sie fast alle Spiele gegen Teams über 500 verloren. Und sie haben momentan nur Ben Rice und Aaron Judge. Und mehr haben sie im Moment in der Offensive nicht. Jetzt kommt Garrett Cole am Freitag zurück und wird zum ersten Mal pitchen in dieser Saison. Und das wird das Pitching auf jeden Fall enorm verstärken, und es wird solider stellen. Sie haben im Moment Cam Schlittler, der eine unfassbare Saison pitcht, und letzte Nacht das Spiel gegen die Blue Jays, Cam Schlittler gegen Trey Savage, das war fantastisch.
1,35er ERA, ja. Ne? Cam Schlittler, also. Ja.
Mit dem besseren Ende letzte Nacht für Trey Savage. Ich möchte das gar nicht in Abrede stellen, aber zum Beispiel Max Fried, glaube ich, ist im Moment verletzt wieder. Und das ist alles etwas auf tönernen Füßen. Und ich möchte hier nur die Warnung aussprechen, dass das mit den Yankees gut aussieht. Aber auch hier, ähnlich wie die Padres letzte Woche, das ist noch Small Sample Size, was wir hier haben.
Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ob das wirklich gut
ist. Axels Lieblingsthema.
Bei den Yankees. Nein. Also, sie hatten in der letzten Woche eine Serie gegen die Brewers. Da waren sie chancenlos in drei Spielen. Dann haben sie die Subway Series verloren gegen die Mets mit 2-1. Was du dir in dem weitwunden Zustand, in dem die Mets aktuell sind, eigentlich als Top-Baseball-Team nicht leisten solltest.
Spiel 3 war 6-3 geführt.
Genau. Mhm. So, und dann ist das ja auch, der New Yorker sagt ja gern, dass es um mit Gefühl geht, ne, auch so ein bisschen.
Das halt, das ist kein Rheinländer, der New Yorker ist kein Rheinländer.
Das ist halt, ja doch, in dem Fall schon, weil dieses, wir werden nie wieder ein Spiel verlieren und alles ist, alles kann zur Hölle fahren, liegt ja sehr eng beieinander, gerade bei den Tabloids in New York.
Das stimmt.
Und eine Subway Series gegen die Mets in diesem Zustand zu verlieren als New York Yankees, ist schon Shockwave, muss ich ehrlich sagen. Und dann kam dazwischen, war gegen wen hatten sie noch? Ah, gegen die Orioles haben sie ja auch die Serie verloren. Also gegen direkten direkten Konkurrenten aus der East. Das war eine Woche zum Vergessen für die New York Yankees. Und wenn dann diese, dann kommt dann halt die Zahl, ach ja, Aaron Judge ist on pace zum 100. Mal in seiner Karriere 50 Home Runs in einer Saison zu schlagen. Ja, so what? Dann soll er es halt machen. Ich meine, in den Playoffs würde er ja eh wieder nichts treffen. So, es ist in Ordnung.
Das habe ich gesagt.
Mach, werd halt MVP, ist in Ordnung. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob die Yankees im Moment ein Spitzenteam sind. Ich würde da Zweifel anmelden wollen.
Ist das so ein bisschen, hatte Andreas ja schon gesagt, so geht so ein bisschen in Richtung der Padres und man muss dann mal gucken, wo sind sie gut und wo sind sie nicht gut. Ne?
Aber also die was Padres sind dann, gewinnen mehr Spiele als die Yankees in crucial situations.
Ja, genau. So, und ich finde so ein paar, also das Starting Pitching ist derzeit richtig gut. Das gehört zu der Elite, also zu den Top Ten der gesamten MLB. Das ist völlig in Ordnung. Die Offensive schlägt die meisten Home Runs und hat die viertmeisten Runs und bei OPS sind sie auch auf Platz 3. Also das kann auch nicht schlecht sein. Weil selbst gegen schlechte Teams musst du ja erstmal das bringen. Also du musst ja trotz allem den Ball auch aus dem Stadion schlagen und du musst auch trotz allem die Leute über die Homeplate kriegen. Also ich glaube, das ist auch nicht schlimm und vielleicht ist es einfach nur, also der Strength of Schedule oder der Schedule allgemein hat es jetzt im Moment gut mit den Yankees gemeint, dass sie eben bisher noch nicht viele Spiele gegen gute Teams haben. Aber jetzt lass mal Gerrit Cole nochmal zurückkommen. Ich glaube, in der Offensive hatte ich eher Sorgen, dass eben, wenn alles von zwei Spielern abhängt, das würde mir dann schon eher Sorgen machen, da bin ich bei euch, weil da ist es ja egal, ob du gegen gutes oder schlechtes Team spielst, wenn Judge oder Rice oder dann nehmen wir vielleicht noch Bellinger dazu, wenn du die drei nimmst und die haben mal eine Schwächephase, wer soll denn da die Runs produzieren? Und da würde ich Sorgen machen. Wir haben zwischendurch Anthony Volpe zurück in die AAA geschickt bekommen, gehabt. Also das Team ist ja, also zeigt ja auch schon Schwächen und ich glaube, hier, lass uns einfach noch mal einen Monat gucken. Das Schedule, ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht für die Yankees, ob jetzt mal bessere Teams kommen, gegen die sie sich dann auch beweisen können. Und dann lass uns das noch mal abwarten. Ach, sie dürfen gegen die San Francisco. Ach nee, das war am Anfang der Saison.
Sie spielen am Wochenende gegen die Rays. Das wird eine sehr,
zum Beispiel, das ist, genau, das, da musste man genau hingucken, weil das ist ein Duell, das musst du ja im Griff haben, damit du weiter auch in den Playoffs dabei bist. Danach haben sie die Royals, Athletics, Guardians. Ja, die sind gut drauf im Moment. Die Red Sox, ja, sind gut drauf. Und wir haben immer diese Rivalität dabei.
Trocken, Junge, ey, was ist denn mit dir los? Sammel dich mal.
Es kommt aber danach, also erst im Juli kommen wieder die Tampa Bay Rays. Ja. Was ich, also, ne, also Teams, die, ach nee, warte mal, die White Sox, die spielen doch gegen die White Sox, die richtig gut drauf sind gerade. Also, ich, vielleicht mal einen Monat noch warten und gucken, wie sich das dann weiterentwickelt hat und vor allem diese Spiele weiterhin beobachten, wo es gegen bessere, also über, bei Teams geht, die über 500 stehen und dann, glaube ich, weiß nicht, soll man sich dann anfangen schon, also würdest du dir denn jetzt Sorgen machen tatsächlich? Wir machen uns nicht.
Nee, ich mache mir keine Sorgen. Das habe ich ja von vornherein gesagt. Das sieht ja alles in Ordnung aus, aber ich glaube einfach, dass das Oberflächliche, was du anguckst mit dem Standings etc., dass das so ein bisschen kaschiert, dass die Yankees durchaus ein paar Probleme haben. Und jetzt ist José Caballero auf die Injury List gesetzt worden. Anthony Volpe ist in seinem ersten Spiel eingesetzt worden, als sein erstes Spiel war, haben die Yankees zum ersten Mal auf Shortstop einen Error in dieser Saison gehabt. Anthony Volpe, der letzte Saison einfach keinen Ball richtig fielden konnte, hat gleich in seinem ersten Spiel wieder einen Error gemacht. Das ist der arme Junge, möchte ich inzwischen sagen, weil der hat es echt nicht leicht.
Wow, Andreas.
Nein, der hat es echt nicht leicht. Dort bei den
Nein, Yankees. Ich glaube auch, der steht auch.
Anthony Volpe, der arme Junge.
Das sage ich.
Ja. Alter.
Ich, Ich, I second that.
Wie so. Viel Empathie kann man denn in sich tragen?
Nee, ja, wenn der Typ jetzt nee. Irgendwo anders auf ja. der Shotshops-Position spielt und erstmal zur Ruhe kommen
wird,
kann.
Wird er nicht,
ich
nicht.
Florian. Ja, okay.
Wird das er kann
natürlich auch sein, das.
Anthony Volpi ist der ja. Inbegriff des hässlichen Yankee.
Ja. Das wird keine okay. Kachel.
Nein.
Ich möchte,
oh, das geht hier schon wieder alles.
Ist doch egal, was du sagst. Es ist egal. Es geht hier schon wieder alles aus dem Ruder. Ach ja. Ich möchte nur sagen, dass die Offensive nach wie vor auf allen Pötten läuft. Aaron Judge 16 Home Runs, Ben Rice 16 Home Runs. Axel hat es gerade so eben ein bisschen angekündigt. Aaron Judge könnte etwas schaffen, was es bislang noch nicht gegeben hat. 5 Saisons mit mindestens 50 Home Runs. Er ist on pace dafür. Und das ist einfach eine überragende Leistung. Und das will ich in keiner Weise kleinreden. Er muss in der Postseason liefern und er muss dann in der Postseason dann wirklich mal dieses Team führen und tragen. Und das hat er bislang noch nicht in dieser Form geschafft. Und es geht für die Yankees nur um Postseason und es geht nur um die World Series. Und sie haben die World Series seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen.
Ja, und er möchte ja auch irgendwann in der Reihe der Spieler genannt werden, die in New York halt immer genannt werden. Ne? Wenn du in dem Yankee Stadium bist, dann in jeder Ecke lächelt dich Babe Ruth an und in jeder Ecke des Stadiums lächelt dich Derek Jeter an. Mhm. Das sind die Vergleiche, denen du standhalten musst in so einem traditionellen, immer erfolgreichen Club.
Wenn es A-Rod anlächelt, dann lauf.
Ja, A-Rod hat das eben nicht so sehr wie jetzt meinetwegen Jeter und wenn er lächelt, ja. Naja, und ich glaube, das ist auch nicht einfach. Zum einen, zum anderen, damit du ein guter Spieler bist, dann musst du in der Postseason performen. Weil am Ende geht es immer um die Titel. Natürlich kannst du MVP 500 Mal werden. Du kannst auch 60 mal hintereinander 50 Home Runs schlagen. Das ist alles super und damit wirst du auch in die Annalen der Geschichte eingehen. Aber so ein World Series Ring, das ist es. Das ist das, was du brauchst, damit du ein Spieler bist, von dem du auch noch in 100 Jahren reden wirst.
Damit deine Nummer dann auch da oben.
Die wird sowieso, im Moment wird doch
jeder retired. Meinst du, die Nummer von Aaron Judge wird retired, oder?
Ja, na klar.
Ja?
Bei den Leistungen, die er in der Regular Season gemacht hat, da sind schon ganz andere oben gelandet. Also da würde ich mir keine Sorgen machen.
Ja, wie gesagt, Ben Rice und Aaron Judge tragen im Moment die Offensive. Es kommt am Wochenende Garrett Cole zurück und er wird dringend gebraucht werden, weil Max Fried ist im Moment auf der Injury List. Der
gleich 15, ne? Der ist auf die 15 der IL gelandet.
Die Yankees hadern im Moment mit Starting Pitching Einsätzen. Es ist nicht so, dass sie keine Starting Pitcher haben und dass sie keine guten Starting Pitcher haben, weil Will Warren macht einen guten Job. Ryan Weathers macht einen guten Job. Sie haben Einsätze jetzt von Luis Riel schon bekommen, 4. Cam Schlittler, wie gesagt, ist fantastisch. Sie brauchen halt Pitching-Einsätze. Sie brauchen halt jemanden, der sie alle 5 Tage dahinstellt. Und das ist im Moment etwas, was den Yankees fehlt, beziehungsweise wo sie so ein bisschen strugglen. Und und sie müssen gegen Teams über 500 gewinnen. Das Schedule ist im Moment relativ gnädig zu ihnen. Sie spielen jetzt heute noch gegen die Blue Jays ein Spiel, dann spielen sie 3 Spiele gegen die Rays, dann 3 Spiele bei den Royals, 3 Spiele bei den Athletics, dann zu Hause gegen die Guardians und die Red Sox. Also es hat schon schwierige Schedules gegeben für Teams und da glaube ich, dass sie weiterhin einen Puffer zwischen sich und die anderen Teams setzen können, dass sie sich um die Playoffs dann keine Gedanken machen müssen.
Naja, sie sollten aber tatsächlich den Abstand zu den Tampa Bay Rays nicht weiter expandieren lassen. Mir fiel das Wort gerade nicht ein, meine Güte.
Die Serie jetzt am Wochenende gegen die Rays wird wirklich hochinteressant. Ja. Es ist ein Reality-Check auch für die Rays, ob sie mit ihrer Art des Baseballs jetzt dann auch 3 Spiele gegen die Yankees da bestehen können. Und es wird ein Reality-Check für die Yankees.
Ja, und das passt ja auch, ne? Die Rays schlagen keine Home Runs. Und die Yankees sind auch dieses Team, was am wenigsten im Starting Pitching Home Runs zulässt. Also es würde sogar passen.
Ja.
Die Yankees haben die erste Serie gegen die Tampa Bay Rays 0-3 verloren. In dieser Saison.
Ja, 1-8.
Gegen wen haben sie denn dann gewonnen? Wer war denn da bei 500? War das am Anfang der Saison, wo jeder bei 500 war, außer die Giants?
Sehr gut. Ich möchte mit euch über ein Team sprechen, über das wir auch relativ selten sprechen. Die St. Louis Cardinals. St. Louis Cardinals haben einen wirklich, wirklich guten Start in diese Saison hingelegt. 28-20. Nach Jahren des Mittelmaß, der auch so ein kleines bisschen Bedeutungslosigkeit einer der, ja, schillerndsten Franchises eigentlich der MLB, eines der erfolgreichsten Teams der letzten 25 bis 50 Jahre. Sie haben in diesem Jahr, haben sie einen Weg gefunden, um wieder wettbewerbsfähigen Baseball zu spielen. Sie sind im Moment 1,5 Spiele zurück hinter den Milwaukee Brewers. Sie sind gleich auf mit den Chicago Cubs und das ist dieses Jahr wirklich eine Hammer-Division, die St. Louis Cardinals stecken, die National League Central, das ist wirklich so. Sie bekommen dieses Jahr fantastische Leistungen von unter anderem J.J. Weatherholt, den wir am Anfang der Saison noch gar nicht kannten, der Rookie ist. Sie bekommen super Leistungen von Alec Burleson, von Jordan Walker, Ivan Herrera. Das ist eine sehr, sehr ausgewogene Offensive und sie bekommen im Moment Hilfe von außerhalb, Florian, da ziehen sich die Leute die T-Shirts. Wenn ihr St. Louis Cardinals-Fan wärt, würdet ihr euch zu den Topless-Typen hinstellen da im Oberrang? Ich nicht.
Nein. Ich glaube, es hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hat das ja sogar bei den Angels begonnen, ne? Nicht bei den Cardinals, wenn ich das richtig, weil die haben es auch gemacht und dann aber Sell the Team gerufen bei den Angels. Aber würde ich da stehen, also Bleachers sind das ist wirklich seine eigene Welt. Also da wird auch geflucht im Baseballstadion, was du sonst ja du wirst ja sonst mit Polizeigewalt rausgeführt, wenn du irgendwo auf den Sitzplätzen hinter der Homeplate ein Schimpfwort in den Mund nimmst. Also da wird geflucht, da werden auch die gegnerischen Spieler beleidigt. Nicht, dass Anwesende hier aus dem Podcast sich daran beteiligt hätten. Ich weise da jede Vorwurf von mir weg. Aber das ist schon mal anders. Das sind aber, ich weiß es nicht. Ich bin zu alt vielleicht. Für OKF bin ich zu alt.
Ja, ich habe das für mich so abgespeichert, dass es halt so eine Student-Section ist, ne? Dass da halt, dass es dann halt irgendwann mal angefangen hat und jetzt ist es dann halt so ein Hype-Ding, wo ich...
Oliver Marmel, der Manager, hat zwischendurch getwittert, hat gesagt, hier, wer in die Right-Field-Loge da oben möchte, der soll Bescheid sagen, ich kaufe Tickets und es ist immer mehr geworden. Es ist dann, so ein Hype ist dann schwer aufzuhalten und wenn dann auch noch das Team erfolgreich ist, ist es natürlich eine begleitende gute Geschichte.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, mit den Cardinals hast du mich komplett off guard erwischt. Also ich glaube, ich habe noch nicht ein Spiel der Cardinals dieses Jahr komplett gesehen. Klar kenne ich den Rekord und klar kann ich auch anerkennen, oh, gegen die Brewers und gegen die Cubs in der Division und das ist eine starke Division. Aber die Cardinals sind tatsächlich so ein Team, da beschäftige ich mich im September mit und guck, wo, ja, das ist so, es ist dann ungerecht, sehe ich ein. Aber das ist dann auch vielleicht ein Learning aus den letzten 14 Jahren, dass man halt sagt, egal wo die Cardinals im Mai stehen, im September werden sie schon irgendwo in Schlagdistanz sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da wenig zu beizutragen im Moment. Sorry.
Nee, das ist ja kein Problem. Ich möchte nur noch einmal sagen, dass die Offensive bei den St. Louis Cardinals wirklich sehr, sehr ausgewogen ist. Ich habe die Namen eben genannt mit Burleson, mit Weatherholt, mit Herrera, mit Walker und Mason Wynn dann auch noch. Sie haben eine sehr gute Defensive, die brauchen sie im Moment auch, weil das Pitching, das ist das Einzige, was bei den St. Louis Cardinals momentan noch nicht so richtig funktioniert. Sie brauchen viele Runs, um dann auch viele Runs wegzustecken. Das Starting-Pitching der St. Louis Cardinals mit Michael McGreevy und Matthew Liberatore und Andrew Pallante, das ist okay-ish. Dustin May ist noch mit dabei. Dustin May mit einem 4,81er ERA mit 9 Starts im Moment. Kyle Leahy mit 9 Starts. Sie haben kaum Verletzungen im Pitching. Das ist etwas, was ihnen sehr, sehr zu Pass kommt, wo sie jederzeit dann ihr Pitching wieder reinnehmen können. Sie müssen nicht in irgendeiner Weise basteln, Oliver Marmel. Und er bekommt halt im Moment sehr, sehr gute Offensive. Und ob das nachhaltig ist, das werden wir dann Richtung Juli, August sehen. Oder wenn du sagst, im September schaust du dir die Cardinals wieder an. Again schon, wenn wir nur über die Cardinals sprechen. Und
es hat tatsächlich wenig damit zu tun.
Ich würde da noch eine Sache vielleicht ergänzend dazu sagen. Das Team in der Starting-Lineup, das sind alles selbst gedraftete Spieler. Ja. Die kommen, die sind, oder ein Amateur an, hier ein, wie heißen sie, Free Agent, ein Übersee Free Agent hier, wie heißen die?
International Free Agent.
International Free Agent, so, Entschuldigung. Das heißt, die haben sich das Team ja so selber zusammengestellt, ne? Und das ist ja immer so der Schritt, den du in einem Wiederaufbau, in einem Rebuild machst. Du gibst teure Spieler ab, holst dir vielleicht durch Trades Draft Picks, entwickelst diese, lässt die dann spielen. Jetzt sind einige dabei, die schon länger dabei sind. Also Jordan Walker ist ja nicht erst in seiner ersten Saison. Der hat ja schon vor 2 Jahren gespielt, aber jetzt nehmen wir Weatherholt, der dazu kommt. Es kommen also junge Leute nach. Und dann folgt dann der nächste Schritt normalerweise, ne? Jetzt folgt es, dass du vielleicht das Starting Pitching mit Free Agents verbesserst, dass du dein Bullpen auffüllst, weil du eben da Unterstützung brauchst. Aber diese Core an Spielern, die haben sich ja selber zusammengestellt, was ja so viele Auswirkungen hat wie auf die Payroll und auch auf die Identifikation der Spieler, auf die Identifikation der Fans. Das passiert ja dann alles nacheinander, Schritt für Schritt. Und ich glaube auch, dass wir sagen können, die Cardinals sind den Schritt zu früh derzeit, ne? Sie sind jetzt dabei, Spiele zu gewinnen. Das ist aber, glaube ich, wahrscheinlich ein Jahr zu früh. Das ist denen aber völlig egal, weil, ne, solange du das Stadion voll kriegst und Erfolg hast, ist es okay. Aber ich würde auch da dann, lass uns mal im September nochmal gucken, wo sie dann stehen, und dann müssen wir uns Sorgen machen, dass sie vielleicht in die Playoffs kommen.
Also ich habe das überhaupt nicht unter Rebuild abgespeichert, ehrlich gesagt, bei den Cardinals.
Das war so nichts Halbes, nichts Ganzes.
Genau. Ja, aber das ist es ja immer. Mhm. Das ist es ja immer. Das ist ja ein permanentes, ein permanenter Nebel, dass man nicht genau weiß, wie ist denn überhaupt der Plan der St. Louis Cardinals, außer Spiele zu gewinnen. Und wenn Florian sagt, dass die halt gerade im Rebuild sind, dann sage ich, in welchem Jahr, seitdem wir aufnehmen, waren sie denn nicht in irgendeinem Rebuild, sondern weil es halt jedes Jahr so mir so vorkommt, dass sie sich halt neu erfinden. Auf der einen Seite, weil sie es müssen, auf der anderen Seite, weil sie es können. Und ich habe das überhaupt nicht als irgendwie einen 3-, 4-, 5 Jahresplan abgespeichert, sondern für mich sind die Cardinals wie so eine Flatline. Das ist, da bewegt sich nicht viel nach oben und nach unten.
Ja, aber sie haben ja jahrelang hatten sie ja so eine ähnliche Aura wie jetzt zum Beispiel die Rays, dass sie nicht unbedingt die allergrößten Free Agents hatten, ja, und trotzdem wirklich überragenden Job gemacht haben.
Aber tatsächlich waren das nicht über 3 Saisons immer die gleichen Leute, sondern es waren halt einfach, war da eine hohe Fluktuation auf Positionsspielern. Und deswegen ist halt dieser Begriff Rebuild, den verwenden wir ja eigentlich, oder den habe ich auf jeden Fall so abgespeichert als, okay, alles liegt in Sack und Asche, wir brauchen jetzt einen 5-Jahres-Plan, um dann wieder irgendwo oben angreifen zu können.
Ja, aber der beginnt ja damit, dass du seit 5 Jahren Draftpicks sammelst.
Da liegt auch aber nichts in Sack und Asche.
Hochzieht. Nein, Sack und Asche ist vielleicht bei den Houston Astros irgendwann mal gewesen, als sie nur 7 Spiele gewonnen haben, oder bei den White Sox. Ein Rebuild heißt ja nicht, dass du immer alles über Bord werfen musst, sondern du musst halt überlegen, wie gestalte ich meine Zukunft? Und eine Zukunft ist, dass du dir Draftpicks sammelst und die entwickelst. Jo, und
diesen Rebuild-Weg sind sie gegangen. Das machen sie einfach jedes Jahr, völlig unabhängig davon, ob sie die World Series gewonnen haben oder Fünfter in der Division werden.
Nein. No. Dafür, dass ich dich off guard getroffen habe, hast du jetzt allerdings auch immer relativ viel gesagt. Mein Gott,
dann bin ich jetzt halt ruhig.
Nein, ich wollte nur mal sagen, dass Jordan Walker letztes Jahr schon ein kleines bisschen wie ein Lost Cause aussah, weil man sich sehr viel Hoffnung in ihn oder weil man sehr viel Hoffnung in ihn gesetzt hat, er die letztes Jahr noch nicht erfüllen konnte und er dieses Jahr wirklich auf Kurs ist, um hier richtig was kaputt zu machen in der National League Central.
Und die
National
League Central, du hast ihn auch angezählt, ne? Du, in der Vorschau hast du gesagt, du erwartest jetzt von Jordan Walker, dass er zeigt, was er kann.
Und er hat die Vorschau gehört und er liefert ab.
Und 2.1 Wins Above Replacement. Kann man nicht meckern.
Es geht doch. Aber die National League Central, die Milwaukee Brewers natürlich wieder, die Brewers, die Rays der National League, die Brewers natürlich wieder vorne, haben jetzt die Chicago Cubs dann auch mal wieder am Nasenring durch die Manege gezogen.
Es gab heute Morgen eine Nachricht an
dich. Ich weiß.
Passen Sie auf.
Ich weiß, aber die Milwaukee Brewers führen mal wieder vor den Cardinals und den Cubs. Die Cubs haben die letzten 5 Spiele verloren. Und ich finde einfach, was die Brewers jetzt seit ein paar Jahren machen und dass sie, ich glaube ernsthaft, dass die Cubs total genervt sind, ob der Klasse, die die Brewers jedes Jahr wieder aufs Feld führen. Und wie gut ist Jacob Mizorowski? Und bitte, Star-Pitcher sehen immer dann auch so ein kleines bisschen aus wie Superhelden. Jacob Mizorowski sieht aus wie der 17-Jährige, bei dem du die Hausaufgaben abschreibst. Ja. Und der im Sport gerade so mitmacht, aber der nicht einer über 100 Meilen wirft und die 80 härtesten Pitches von Starting Pitchers in diesem Jahr geworfen hat.
Er redet auch so übrigens, ne?
Ja.
Er war jetzt bei Buster Olney im Interview und wenn du ihn reden hörst, dann ist es auch genau dieses so, ja, ich bin halt hier, ja. Was hältst du denn von Paul Skeens? Ah, oh, der hat schon gute Sachen drauf und so. Ganz einfach, aber ich möchte, also neben Jacob Mizorowski, der wirklich im Moment Elite-Pitching ist und vielleicht sogar eben Moment auf Cy Young Awards Tour ist, es gibt aber einen im Team, der hat einen noch niedrigeren ERA, über den spricht natürlich keiner. Weil
du willst nicht drüber sprechen. Auf gar keinen Fall.
Ich will auch nicht drüber sprechen.
Oder von wem redet er jetzt?
Ja, Kyle Harrison. Weißt du, wo der herkommt?
Ja, ich weiß, wo der herkommt.
Florian.
Aus Boston wurde der getradet. Nein.
Dafür also haben wir Caleb Durbin bekommen.
Genau.
Man muss auf die guten Seiten sehen.
So, wir haben Ruffy Devers bekommen. Also. Nein, und ich finde, das ist, und wir hatten die Geschichte mit Andrew Vaughn letztes Jahr, dass jemand von einem sehr schlechten Team, der dann von den White Sox zu den Brewers geht, bei den White Sox sogar in die AAA zurückgeschickt wurde, und dann performt hat. Also irgendetwas scheint der Manager der Brewers verdammt richtig zu machen.
Das ganze Coaching, Pitching-Coaching.
Und Pitch-Coaching, alles. Also weil Jacob Mizorowski erzählte, sie haben irgendeinen Pitching-Coach von den Pirates bekommen in ihr Staff. Den haben sich die Brewers geholt, weil sie gesagt haben, wir müssen uns da verbessern. Mhm. Und der hat unter anderem Warm-Up-Routinen auch Paul Skeens beigebracht. Mhm. Und die hat Jacob Mizorowski übernommen und hat gesagt, dadurch fühle ich mich viel besser in meinen schnellen Würfen. Also ich fühle mich nicht mehr so wie exhausted nach so einem Outing, weil er klasse Übungen macht. Also Vorbereitungsübungen macht. Und das sind die kleinen, Zahnräder, die wir ja so gar nicht mitbekommen. Wir sind bei keinem Training dabei, wir sind nicht im Bullpen dabei bei den Sessions. Das kriegen wir so ja nicht mit. Und es scheint bei den Brewers eben genau immer die richtigen Leute an der richtigen Stelle zu sitzen, um Spieler besser zu machen. Mhm. Weil jeder Spieler, der zu den Brewers geht, der wird besser.
Kyle Harrison hat erzählt im Interview, dass er traurig war, als er von AAA Red Sox, von den Worcester Red Sox getradet worden ist und dass man ihm im Clubhaus gesagt hat, Kumpel, du gehst zu den Brewers, da wird jeder Spieler besser. Und darauf hatte er Hoffnung gelegt und jetzt gucken wir es an. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die mir jedes Mal wieder einen kleinen Stich ins Herz versetzt. Ja. Das Pitching der Red Sox ist gut in diesem Jahr. Also gibt es überhaupt nichts zu meckern, außer bei Brian Baio. Aber Kyle Harrison, dass der jetzt so abliefert bei den Milwaukee Brewers, das ist schon fast frech.
Ich habe mir mal die Pitching-Stats der Brewers gerade aufgemacht. Und was mir da als erstes ins Auge fällt, ist halt die absurde Strikeout-Rate, die haben. Das ist nicht zu fassen. Mizorowski auf 9 Innings hochgerechnet pro Spiel 14 Strikeouts. Mhm. Kyle Harrison 11,6, also 12. Aaron Ashby als Reliever 14 auf 9 Innings hochgerechnet. Das heißt, da kommt überhaupt keiner auf Base. DL Hall als Reliever 10. Logan Henderson als Starting Pitcher 11,5. Trevor Magill als Reliever 11,5. Brandon Sproat als Starting Pitcher 9,1. Es ist ja nicht zu fassen. Was sind das denn für K-Rates, die haben?
Jacob Mizorowski.
Überleg mal, das machen sie ohne Freddy Peralta. Ja. Den haben die Milwaukee Brewers weggetradet.
Und Brandon Woodruff war auch eine ganze Zeit jetzt auf der Injury List. Und
überleg dir das mal bitte. Ne?
Jacob Mizorowski wirft mit 102 Meilen und hat 18 Walks. Und 88 Strikeouts.
Wer war das, der diese Woche, kurzer Exkurs, die 105 geknackt hat? Wer war das denn?
Das habe ich nicht mitbekommen.
Was, Mason Miller? Nee, ne? Nee. Mason Miller hat seine erste Niederlage seit einem Jahr bezogen. Ja.
Oh, das muss ich gleich. Auf jeden Fall hat irgendeiner 104,9 MPH geworfen.
Sarah Langs hat.
Das ist schnell.
Sarah Langs hat, glaube ich, diese Woche noch gepostet: 450 Pitches in diesem Jahr über 100 Meilen. Und noch kein Home Run da aus diesen 100 Meilen.
Muss da was getan werden?
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, weil ich, also so toll das ist, das tut dem Arm nicht gut.
Mazurowski sieht aber nicht so aus, als hätte er irgendwas im Arm.
Nee, natürlich nicht. Aber wenn du jetzt überlegst, wer war denn früher, welche Pitcher haben früher über 100 Meilen geworfen? Das waren in der Regel die Closer. Mhm. So, die haben aber auch nur maximal 20 Pitches pro Spiel gehabt und das ja auch nicht jedes Spiel. Jetzt hast du Leute, die 20 Pitches alle 5 Tage über 100 Meilen werfen. Und oder sogar noch mehr bei Mazurowski. Ich glaube, das wird am Ende irgendeine Auswirkung auf den Körper haben. Und ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht.
Mir ging es tatsächlich gar nicht um den Arm, sondern mir ging es um das Spiel. Ist es gut für die MLB? Ist es gut für Baseball, wenn du diese Velocity hast, wenn du diese unhittbaren Bälle bekommst? Oder muss da vielleicht, erinnerst du dich früher, Andreas, beim Tischtennis, als die Bälle größer geworden, gemacht worden sind? Das hatte ja den Grund, damit das Spiel ein bisschen langsamer wird, damit halt diese Topspins halt nicht mehr unerreichbar werden, sondern dass man halt wieder ein bisschen mehr hin und her klickern konnte. Muss die MLB da irgendwas machen? Ja, genau, richtig. Muss die MLB da irgendwas machen?
Wenn das so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass die MLB, die, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, der Innovation durchaus nie abgeneigt ist, dass die den Mount einfach nach hinten verlegen.
Das vielleicht die Bälle ein bisschen leichter machen? 2-3 Unzen? Ich weiß es nicht.
Und dann kommt ja neben dem, dass die Geschwindigkeit sich immer mehr erhöht, ist ja auch die Spinning Rate immer höher geworden. Ja. Also wenn wir mehrere Faktoren, also auch bei den langsamen Pitches, hast du plötzlich eine höhere Spinning Rate. Und
oder gar haben wir keine im Moment mehr.
Oder gar keine mehr. Haben wir denn gerade das Gefühl, ich kann das jetzt nicht vergleichen, haben wir das Gefühl, dass es weniger Runs produziert werden gerade?
Nee.
Also sind die Runs per Game weniger geworden?
Nee, das Gefühl habe ich tatsächlich nicht.
Wir haben halt mehr Strikeouts,
wir haben mehr Strikeouts.
Die Walk Rate ist aber auch gestiegen durch die ABS. Also ich bin mir noch nicht sicher, aber ja, es wird, wenn es auf Dauer so kommt, dass plötzlich die jungen Leute, die aus der AAA hochgezogen werden, gleich über 100 Meilen werfen und das in stetiger Form, dann glaube ich, muss es da auch was geben, was du anpasst. War 100 Meilen da, ich keine Ahnung, ob jetzt, weil die jungen Better in den AAAs, die sehen sich den ja schon entgegen, aber ja auch nicht bei jedem Pitch.
Trotzdem,
ne?
Das wird ja schon in der Highschool, wirst du ja schon konditioniert, Fastballs zu werfen.
Ja. Yeah.
So, und dann, genau. Wer geht denn, wer wird denn der Top-Prospect? Das ist der 16-Jährige, der halt auf einmal 98,5 Meilen wirft im Trainingscenter. Ich weiß nicht, ob das eine gesunde Entwicklung ist, ehrlich gesagt. Natürlich ist es spektakulär. Und natürlich sagt die MLB, wir sind the show. Ne? Und wenn dann so ein Ball angeflogen kommt, der halt mit 180 Stundenkilometern geschmissen wird, und das ist ja nun auch, das ist ja keine Feder, die da kommt. Ne? Das ist ein harter Ball, der für heftigste Verletzungen sorgen kann. Klar ist das spektakulär. Auf der anderen Seite stelle ich mir halt die Frage, ist es das, was die MLB wirklich will? Keiner, ich weiß es nicht. Also ich will es schon. Ne? Ich sag jetzt nicht, dass ich sage, boah, gefällt mir nicht. Natürlich gefällt mir das als Zuschauer. Und natürlich finde ich es auch hervorragend, wenn dann nach so einem, wenn so ein Ding mal getroffen wird. Ne? Wo du dann halt in dieser super Slow-Mo siehst, wie der Arm darauf reagiert, wo du denkst, so, okay, da brauchst du schon
Muskeln
für.
ich jetzt mal angucke, in dem letzten Outing von Jacob Mizorowski, die ersten 1, 2, 3, 6 Pitches, alle über 100 Meilen.
Ja.
Dann hatte er 6 unter 100 Meilen, aber 99, 98, dann weiterhin, weiterhin, das waren seine weiterhin.
Sinker.
Strikeout, Forcing First bei 101.
Change-up.
Ja, ja. Slide. Ne, warte mal, sein. Der Slider hat nur 95 Mal.
So,
also,
ja, ja,
ist okay. Ist ja also, ich bin, also, ich finde es schwierig, weil einerseits ist es ja, wenn es die Ausnahme ist, sagen wir mal so, Randy Johnson war damals die Ausnahme, ne, mit den Geschwindigkeiten. Das war noch etwas, was du nicht jeden Tag auf jedem Mount gesehen hast. Und solange das vielleicht noch nicht der Fall ist, wartet die MLB da noch ab und irgendwann, ich weiß es nicht.
Ich sag ja auch nicht, dass die MLB jetzt morgen reagieren muss und sagen muss, so, klar, wir müssen was gegen Geschwindigkeit tun. Das sage ich ja gar nicht. Ich frage halt einfach nur, boah, ist das die Zukunft? Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass Entwicklungen irgendwann aufhören und man sagt, ja, jetzt ist gut, sondern es geht ja immer darum, neue Rekorde aufzustellen. So, und irgendwann sind wir bei 106 Meilen, dann sind wir bei 107 Meilen.
Dann kommt der erste 110 Meilen.
Genau, dann müssen wir irgendwann mal gucken, was ist in dem Arm alles drin und wie lange hält so ein Arm. Und ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich wollte da jetzt auch gar keine Grundsatzdiskussion aufmachen. Das war halt einfach nur so eine Frage, wo ich gedacht habe.
Aber Jacob Mizorowski ist schon gut, ne?
Ne, ja, das ist weißt du.
In einer Liga, in der jemand wie Paul Skeens noch rumhüpft, der ist ja nun auch nicht so schlecht. Na, im Moment auf dem 2.6er ERA, also ich will mir keinen Vorwurf machen, aber.
Ja, wird jedes Jahr schlechter.
Der wird jedes Jahr schlechter, haben wir gesehen, stimmt. Ja. Du hast diesen, ich weiß nicht, ich habe den schon mal gehört, der Japaner, der bei den Dodgers wirft, der gerade bei 0,73
ERA. 73 ist halt, ne?
Hat also diese Nacht wieder kurz abgeliefert, ne? Hat wieder gesagt, nur. Kennt ihr mich noch?
Hallo. Ich schlag jetzt übrigens auch wieder.
Ich bin noch da.
Ne? Ja. Ne, ich mache jetzt das, wo wir letzte Woche noch drüber geredet haben, dass er das ja nicht mehr machen soll. Ich mache jetzt, ich gehe auch wieder einfach an Schlag.
Ja.
Kommt doch einfach alle. Ja. Der ja auch ein 100-Meilen-Pitcher ist, ne? Der, also auch da, ne? Auch Shohei Ohtani hat seine 100-Meilen-Pitches zwischendurch und trägt das aber schon mit dem Alter mit 31 mit sich rum. Also vielleicht passiert das am Ende, ne? Dass es nicht mehr so viele von diesen Schnell-Pitches gibt, sondern, ne? So, aber ja.
Shohei zuzugucken zu dürfen, ist nach wie vor tatsächlich ein Geschenk, möchte ich sagen.
Ich mag sein Jersey nicht, aber ja, sonst stimmt's.
Da muss man tatsächlich Jersey-blind sein mal.
Da muss man den Spieler vom Team trennen,
sagst du. Ja, absolut. Den Künstler vom Werk trennen insgesamt. Ja. Also, ja. Wir haben jetzt die drei Starting-Pitcher in der NL genannt mit Jacob Mizorowski, mit Paul Skeens und mit Shohei Ohtani, und Jacob Mizorowski im Moment wirklich unfassbar gut drauf, und die Milwaukee Brewers führen die National League Central nach wie vor an.
Können wir denn gerade, wo wir bei den Dodgers sind und bei Pitching, können wir kurz noch einen Honorable Mention zu Edwin Diaz geben?
Der, was genau?
Die Hahnkampfgeschichte?
Ach ja. Das haben wir letzte Woche nicht angesprochen.
Er ist doch in einem illegalen Hahnkampfring verwickelt, wo du halt sagst, so, ja, Jung, keine Ahnung, was bei dir los ist.
Gut, dass du Baseballspieler geworden bist.
Ja, tatsächlich. Nee, dann ist ja gut. Und er hat auch seine eigenen Hähne anscheinend.
Ja.
Also seine Familie züchtet Kampfhähne. Ist aber verboten.
In den USA.
In Puerto USA Rico verboten. Auch.
Oder in Puerto Rico gehört offiziell, dazu. Offiziell verboten, ja. Oder man redet einfach nicht drüber.
Puerto Rico gehört dazu, USA. Ich glaube doch, dass die.
Ja. Auf jeden Fall, Edwin Diaz ist jetzt der nächste Dodgers Pitcher, der sich irgendwelchen merkwürdigen Vorwürfen stellen muss. Und dann hatte das MLB on Facts oder irgendwie sowas, hatte dann gesagt, dass sein Übersetzer verhaftet worden ist für die Hahnkämpfe. Also, der Übersetzer von Edwin Diaz takes the shot. Und Ich musste so lachen, weil ich
das gedacht habe, das ist lustig. Ja,
nicht zu fassen. Du verdienst 35 Millionen Dollar im Jahr und aus in deiner Freizeit veranstaltest du illegale Cockfights. Ja. Meine Güte.
Also wie gesagt, das ist ja. Es ist halt bei vielen ist man froh, dass sie Baseball spielen.
Ja.
Also ich habe letzte Woche, als die Padres kommentiert habe, nochmal die schöne Geschichte erzählt, dass sich damals Fernando Tatis Jr. diesen riesen Vertrag unterschrieben hat und dann beim Motorradrennen hat er sich das Handgelenk gebrochen, dann ist er erstmal 6 Monate ausgefallen, dann ist er wegen Dopings gesperrt worden für 80 Spiele und ach, naja, das.
Ja. Aber das gibt's doch überall. Guck mal, Hilton ist früher auch immer verletzt aus dem Urlaub zurückgekommen, weil er vom Pferd gefallen
übergewichtig.
Ist. Weil er vom Pferd gefallen ist. Das gibt's doch überall.
Ja. Du wolltest noch über einen Inside the Park Grand Slam sprechen.
Ja, aber ich weiß nicht mehr, von wem es war.
Das war gegen die Mets auf jeden Fall.
Ja, Nationals.
Nationals.
War das nicht?
James Wood?
James Wood?
War das James Wood? Mhm. Was für ein fantastisches...
5-0 führen die Mets.
So fangen alle guten Geschichten an.
Ich erzähle dir einen guten Witz. Die Mets führen 5-0. Dann. James Wood geht mit Bases Loaded an die Platte. Der Ball geht ins Centerfield. Der eine Outfielder der Mets, der war ja ein komplettes Rookie-Outfield, springt an die Wand, bleibt liegen.
Gehen beide zur Wand. Der Leftfielder und der Centerfielder gehen beide zur Wand.
Einer bleibt liegen, der andere will sich drum kümmern, hat gedacht, der Ball wäre im Handschuh, sieht dann erst, dass der Ball nicht im Handschuh ist, läuft hinterher und James Wood, der nun wirklich nicht der größte Sprinter ist unter den MLB-Spielern, bringt einen Inside-the-Park-Home-Run und die Mets verlieren das Spiel noch 6-9.
Ja, ein Inside-the-Park-Grand-Slam. Das Grand ist Slam, das, nicht nur den Home-Run. Weißt du denn, wann der letzte Inside-the-Park-Grand-Slam davor passiert ist?
Nein. Nee.
Am 22. Juli 2022, Raimel Tapia von den Toronto Blue Jays hat es gegen die Red Sox geschafft.
Deswegen, das ist Verdrängung bei Axel und
mir. Ja, das ist verdrängt. Danach waren es, also ne, 2017 hatten wir einen, 2015, dann erst 99 das nächste Mal. Also das kommt wirklich nicht häufig vor.
Das ist nicht your everyday play, ne?
Ja, und es ist, also ich finde ja schon einen Inside the Park Home Run immer gut. Also ich mag das, ne, weil dass sie da, ne, Yang Guili hatte gerade einen, der ist dann 14 Sekunden um die Bases gelaufen, also der ist ja auch für seine Geschwindigkeit bekannt. Ich habe das übrigens auch mal geschafft, 14 Sekunden von Homeplate auf 1. Und der geht halt einmal rum. Deswegen ich mag das sehr gerne, weil es eben auch nicht, weil es so eine Seltenheit ist, aber das als Grand Slam. Sorry, also. Und Dom Smith hatte auch einen übrigens, ne, einen
Inside the Park. Das habe ich doch gerade erzählt vorhin, ne?
Ja, ja. Ja. Ja, aber es war ja kein Grand Slam.
Das war ein Little League Home Run. Das habe ich doch erzählt.
Ja, stimmt.
Er wurde als Triple gewertet, als Triple gescored.
Und Error dann, ne?
Ja.
Nee, und als ich das gesehen habe, habe ich mich auch sehr gefreut. Das muss ich auch sagen. Das ist sehr schön.
Ja.
CBA wollten wir noch ansprechen.
Ja, genau. So schön die MLB-Saison für 28 Teams ist. Für alle Teams außer unseren Teams. So sehr hängt das Damoklesschwert eines Spielerausschlusses über der Liga. Das CBA endet, also der Tarifvertrag zwischen Liga und der Spielergewerkschaft endet nach dieser Saison. Und bislang gibt es noch keinen Tarifvertrag für die neue Saison. Aber, Florian, es hat die ersten Gespräche gegeben. Aber momentan hat man sich noch kein bisschen angenähert.
Genau, es ist. Sie fangen schon mal an zu reden, das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal vielleicht ein gutes Zeichen. Mir gefällt also das Labour-Komitee finde ich halt lustig. Also natürlich muss jemand von den Yankees, also Hal Steinbrenner ist dabei, Dick Monfort von den Rockies. Jerry Reinsdorf darf noch mitreden, obwohl der ja irgendwann die White Sox abgibt, finde ich zum Beispiel schon mal sehr schlecht, weil der ist nicht dafür bekannt, dass er seinen Spielern sehr viel Geld zahlen möchte. John Sherman von den Royals, Ray Davis von den Rangers, Mark Attanzio von den Brewers ist dabei, das macht vielleicht ein bisschen Hoffnung. Bei der MLBPA hatten wir das Problem, dass der Will Clark ja aufgrund von
Mitarbeiterinnen hat er nachgestellt.
Irgendwie so, also auch wieder super schlechter Zeitpunkt zum ersten und super schlechter Mensch zum zweiten. da muss ich das ja auch erstmal finden. Da sind von den Spielern sind Chris Bassett, Jack Cronenworth, Pete Fairbanks, Cedric Mullins, Marcus Simeon, Paul Skeens, Tarek Skubal und Brent Suter auch dabei, die also da mitreden werden. So wie sie, also was man erwarten kann, ist, die beiden Seiten sind weit voneinander entfernt. Ich glaube, das ist klar. Es gibt jetzt nicht irgendwie schon einen Ground, auf dem wir stehen, der irgendwie ein Konsens ist. Sie reden aber miteinander. Es geht natürlich, und das ist auch klar, es wird, also es soll ein Salary Cap geben. Das ist der Wunsch wohl der Owner. Die MLBPA dagegen auch mit einer Art Salary Floor. Ich glaube, es soll nicht so sein, dass du eine Mindestausgabe haben musst, so wie ich das, wenn ich das richtig verstanden hatte. Aber dass du, wenn du so und so viel Geld verdienst, auch mindestens so und so viel Prozent davon ausgibst. Also es soll jetzt keine, ich muss 100 Millionen ausgeben, wenn ich gar keine 100 Millionen verdiene, bringt das nichts. Also so ja, diese beiden Gegenpole haben wir. Naja, und im Zweifel ist jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, sich zu einigen. Und im schlimmsten Fall haben wir ein Lockout. Und im allerschlimmsten Fall dann genau dieses, ne, wir haben das ja auch hier im Podcast schon erlebt, dass das Springtraining eben mit Lockout stattfindet und dann sogar die ersten Saisonspiele ja das Springtraining sind. Ne?
Es gibt eine Möglichkeit, dass die beiden Seiten sich darauf einigen, solange wie der neue Vertrag verhandelt wird, noch nach dem alten Vertrag weitergespielt wird. Das, die Möglichkeit gibt es, die hat es schon mal, die wurde schon mal gezogen, diese Option. Das Problem bei dem CBA in dieser Saison oder in der neue CBA ist, dass die Besitzer alle drauf drängen, dass es eine Salary Cap gibt. Ja. Und die Spielervereinigung sagt, wofür braucht ihr einen Salary Cap? Ihr verdient alle einen Arsch voll Kohle. Die Stadien sind inzwischen wieder voll. Wir haben super viele Stars. Wir haben die NBA inzwischen im Sack. Wir sind im Moment wirklich das eins der heißesten Produkte, um mal Donald Trump zu zitieren, was es gibt, die MLB und Baseball an sich. Und da sind die Fronten sehr, sehr verhärtet momentan.
Und dazu kommt noch, darüber haben wir hier noch gar nicht gesprochen, weil es halt ein Thema ist, was am Anfang der Saison kam. Die Padres wurden verkauft. Und die Padres wurden für einen sehr hohen Wert verkauft. 3,5 Billionen Dollar. Und das auch eben ein Hinblick darauf, wenn du dir jetzt für so viel Geld eine Franchise kaufst, dann machst du das ja nicht, weil du Padres unter Bettwäsche geschlafen hast, sondern weil du damit Geld verdienen willst. Das heißt, du gibst unfassbar viel Geld aus und weißt aber, du wirst Geld reinbekommen. Und das ist auch wieder so ein Thema, was der MLBPA ja ein bisschen mehr Futter noch geben kann. Ne? Die Franchises verdienen Geld. Bitte gebt es für die Spieler aus.
Ja, dazu kommen halt noch massive TV-Verträge, wo Geld verdient wird. Du hast es eben schon gesagt, die MLB ist von der Popularität her mittlerweile in einer Situation, wie wir sie wahrscheinlich seit den frühen 2000ern nicht mehr hatten.
Wir haben sie so nicht erlebt bisher.
Wir haben sie so noch nicht erlebt, genau. Die Stadien sind gut ausgelastet. Die Einschaltquoten sind sehr gut, die Aufmerksamkeit ist sehr gut und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Owner das nicht, andersrum, ich würde es aus Owner-Sicht sehr, sehr dumm finden, das jetzt in Gefahr zu bringen durch ein Lockout. Ich glaube, dass die MLBPA hier in einer sehr, sehr komfortablen Situation ist in den Gesprächen. Und ich würde eher darauf tippen, dass irgendwann die Owner Zugeständnisse machen müssen als andersrum.
Es muss im Interesse der Owner sein, diese MLB weitergeführt wird.
Genau.
Die momentan so, voll mit Stars ist.
Genau. Ja. Weil im Moment ist das wie im Sport ist es in der Wirtschaft ja auch so, dass du ein gewisses Momentum hast. Und das hat die MLB im Moment. Und das darf nicht in Gefahr gebracht werden, weil du reißt dir alle Reformen und alles, was du in den letzten 5 Jahren sehr, sehr gut gemacht hast, reißt du dir mit dem Arsch ein, wenn du im Frühling ein Lockout hast.
Und es geht ja noch weiter. Also du hast ja neben diesen Themen, also das sind natürlich die wichtigsten Themen. Aber durch den durch die Pleite von dem Sports Network, wo viele Mannschaften ja übertragen wurden, haben wir jetzt ja gerade da auch nochmal eine Lücke offen, in die teilweise die MLB ja eingetreten ist, aber wo du eben vielleicht auch überlegen kannst, Mensch, wie gehen wir jetzt in Zukunft mit diesen TV-Rechten um? Was können wir da noch an Revenue einfahren, die wir vorher haben liegen lassen, indem wir Blackouts haben? Ne? Ich hatte ein Video von jemandem gesehen, der die Cardinals gucken will und es einfach nicht kann, weil ja, er wohnt genau auf der Grenze, wo er, wo quasi noch Blackout-Gebiet der Cardinals ist, aber er ist zu weit weg, um einfach immer ins Stadion zu fahren. Und auch den Leuten muss man die Chance geben, an dem Produkt teilzuhaben und auch wieder Geld auszugeben, denn der wird sein Abo dann abschließen, wenn er es kann. Der wird seine Merchandising-Artikel kaufen und, und. Und was ich eben wahnsinnig finde, und das ist aber ja schon, seit ich zum Baseball gehe, seit 2014 los, die Preise im Baseballstadion werden ja auch nicht weniger, die werden ja nicht günstiger. Also du hast deinen 7 bis 8 Dollar Hotdog, wo wir hier in Deutschland eine Mark 50 für bezahlen. Ne?
Also dafür bezahlst du halt nicht unbedingt unglaublich hohe Preise für die Eintrittskarte, wie in anderen Sportarten in den USA.
Wenn du NFL zum Beispiel jetzt
sagst. Genau, wenn du in der NFL NBA sagst, auch. Ich bin kurz unterm Himmel in der vorletzten Reihe und bezahle dafür immer noch meine 180 Dollar.
Ich habe bei den Denver Broncos 22. Reihe C-Rang 220 Dollar bezahlt, ja, ohne Steuern.
So, und okay, jetzt hat die MLB ein paar mehr Spiele als die NFL. Trotzdem ist der Zugang, das heißt die Möglichkeit, Spiele zu besuchen, ist, glaube ich, so einfach wie in keiner anderen Profisportart in den USA. Dass du dann natürlich, klar, wenn du da 7 Bier trinkst und 3 Hotdogs noch frisst und Popcorn.
Wer trinkt denn 7 Bier?
Entschuldigung, niemand. Isst, nicht frisst, Andreas, isst. Dann kann das auch noch ins Geld gehen, aber ich sag trotzdem, wenn es irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Nachmittagsspiel ist und da läuft eine Bande 16-Jährige durch die Gegend, dann kannst du halt tatsächlich schon für 10 Dollar in das Stadion kommen, auf den Bleacher, auf den Stehplatz. Und diese Zugangsmöglichkeit, die ist halt hervorragend.
Ja, absolut. CBA, ein Thema haben wir noch, das haben wir im Teaser schon angesprochen, da müssen wir jetzt dann tatsächlich.
Sollten wir es dann auch sagen?
Die Phillies haben den Turnaround geschafft. Sie waren zwischendurch das schlechteste Team der Liga und haben dann Rob Thompson entlassen. Und seitdem Don Mattingly übernommen hat, haben sie jetzt eine Serie verloren. Aber in den letzten 2-3 Wochen ist das Team komplett abgegangen. Und ich habe letztens noch gelesen, was der Unterschied zwischen den Phillies und den Red Sox. Da wurde dann gesagt, die Phillies haben einfach ein sehr, sehr gutes Team. Sie haben nur wirklich Mist zusammengespielt. Die Red Sox sind falsch zusammengestellt, haben keine Power im Lineup und werden im Moment durchgeschüttet. Und man muss es dann vielleicht runterbrechen. Wir haben es von vornherein gesagt, auch in der Vorschau schon, das ist ein sehr, sehr gutes Team. Das ist ein erfahrenes Team. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Und ich weiß nicht, wir sprechen auch hier in diesem Podcast schon sehr lange darüber, welchen Einfluss hat der Manager auf die Entscheidungen beziehungsweise auf den Erfolg des eigenen Teams. Ich bin überzeugt, dass jemand wie Pat Murphy 10, 15 Siege extra bringt bei den Milwaukee Brewers. Ja. Wie es dann bei so einem Team voller Silberrücken ist, das weiß ich halt nicht. Aber die Phillies haben angeführt von Brandon Marsh, etwas überraschend, haben sie einen Turnaround hingelegt und stehen jetzt bei 25-25 und sind ganz dick mit dabei wieder.
Die haben einfach die Mets hinten liegen lassen, ne? Die haben einfach, die komplett. Sind an den. Na, also die sind einfach mal vorbeigezogen, sie sind immer noch 9 Spiele hinter den Braves, was echt einfach absurd ist. Und Kyle Schwarber und Bryce Harper haben zusammen 32 Homeruns geschlagen. Gehen wir mal die Liste.
20 Homeruns von Kyle Schwarber.
Gehen wir mal die Liste der Teams mit den Homeruns durch. Auf Platz 30.
Hör auf, du tust dir jedes Mal selber weh.
Milwaukee Brewers 33. Die Milwaukee Brewers haben nur einen Homerun mehr geschlagen als Bryce Harper und Kyle Schwarber. Ja, gut geschafft, ne? Die Red Sox sind nicht letzter.
die Milwaukee Brewers.
Es spielt letzten. Aber für die Milwaukee Brewers original keine Rolle, weil sie keine ihre Rolle. Spiele anders gewinnen.
Richtig.
So, das ist eine absolute Bullshit-Statistik.
Ich will jetzt nicht sagen, wer zweitletzter ist, sonst kriege ich Ärger.
Ich möchte auch noch zwei andere Spieler hervorheben bei den Phillies. Zach Wheeler und Christopher Sanchez. Christopher Sanchez hat jetzt, glaube ich, 23 Innings am Stück ohne Run kassiert. Er hat jetzt in den letzten 15 Tagen 16 Innings gepitcht, hat 12 Hits abgegeben, keinen einzigen Run, 20 Strikeouts, 0 Walks. Christopher Sanchez pitcht im Moment lights out. Zach Wheeler, 1,74er ERA in seinen letzten drei Starts. Dazu kann man dann Spieler wie Andrew Painter oder Jesus Lozado hinten anführen, weil sie dann wirklich die Runs scoren. Aber Zach Wheeler und Christopher Sanchez, Zach Wheeler ist gerade erst zurückgekommen, der war unglaublich wichtig für Starting Pitching. Ja. Und wenn Christopher Sanchez so weiter pitcht, dann wird er auch noch im Cy Young-Rennen ein Wörtchen mitspringen.
Ja, vielleicht war genau Don Mattingly der richtige Manager zur richtigen Zeit, dass er gesagt hat, okay, so ich bin jetzt seit ein paar Jahren dabei, ich weiß genau, wo welche Stellschraube ich bei diesen erfahrenen Spielern drehen muss, um hier neues Selbstbewusstsein reinzubringen, denn letztlich ist es bei denen ja eine reine Kopfsache. Da geht's ja nicht drum, dass sie kein Baseball spielen können oder dass man da noch irgendwie in eine Feinjustierung muss oder so, sondern da geht's um Kopf und da geht's um Mentalität und es geht drum, dass man auf vielleicht ganz kleine Kleinigkeiten achtet und sagt, ey Kyle, wenn du zur Platte gehst, guck mal bitte, dass dein linker Schnürsenkel in dem und dem Winkel steht. Ja, übertrieben, überspitzt, aber so ist es doch. Ne, es geht ja, da geht's ja nicht drum, ich bring dir jetzt Baseballspielen bei, sondern es geht halt drum, wie bringe ich den Jungs jetzt Selbstbewusstsein oder wie bringe ich hier Selbstbewusstsein zurück und wie bringe ich hier eine Winning-Mentalität zurück und das, da war er vielleicht genau der Richtige für. Ne, da geht es nicht um Spielerentwicklung. Und es geht nicht drum, dass wir mit Don Mattingly in Philadelphia jetzt die nächsten 5 Jahre irgendein Next Big Thing aufbauen wollen, sondern es geht darum, dass die Phillies ihr sich rapide zufallendes Fenster noch offen halten. Mhm. Und das hat er geschafft, bis jetzt.
Das nannte heißt, auch aus dieser Negativserie erstmal rauskommen, ne? Also ja, dieses, genau, weil du musst ja erstmal nur zurück zu deiner Normalform, damit du die Spiele gewinnst. Du musst ja nicht überperformen erstmal, sondern erstmal nur zurückkommen zur Normalform, dann die Spiele noch gewinnen und jetzt dann den Weg nutzen, um das Letzte wirklich rauszukitzeln aus diesem Team, was ja, wie du es gesagt hast, das ist im Win-Now-Modus und nicht im Aufbau, ne? Und ich glaube, da ist so ein Manager wie Don Mattingly gar nicht der schlechteste, ja. Bin ich bei dir.
Auf jeden Fall ist das kein Team, dem man beibringen muss, wie man Spiele gewinnt oder wie man Baseball spielt. Das ist ein sehr, sehr erfahrenes Team und die werden schon einen Weg finden. Und sie haben es damals, als Joe Girardi entlassen worden ist, unter Rob Thompson auch gefunden, sind dann die.
Es war ja so ähnlich, ne?
Eine ähnliche Situation.
Genau. Ne? Und manchmal ist es eben so, dass du auch als Franchise musst du, ich finde auch, das ist, glaube ich, nicht leicht, ne? Weil damals wollten ja alle, dass Joe Girardi kommt. Mhm. Sie wollten den, wer war es vorher, jetzt schon wieder vergessen, loswerden, damit eben jemand wie Alec Boehm seine Zeit oder Bryson Stott seine Zeit kriegt, ne? Wir erinnern uns noch, dass Bryce Harper gemeckert hat, dass die keine Zeit an der Platte bekommen. Und du musst als Franchise ja trotzdem den Mut haben, sagen, okay, ich höre auf diese Silberrücken, ich mache das jetzt und sie werden ja bestätigt in den bisherigen Ergebnissen.
Ja. Also, die Phillies sind auf dem allerbesten Weg. Naja, auf dem allerbesten Weg, auf dem guten Weg sind sie. Haben wir noch was?
Meine Liste ist leer, glaube ich.
Ich habe noch ein Ding gesehen, vorletzte Nacht, wo der Umpire das ABS ignoriert hat. Habt ihr das gesehen?
Nein. Nee, es gibt eine Szene von wo Lars Diaz, der zwei Pitches zurückgenommen worden ist, also da gab es zwei Challenges vom Catcher hintereinander und es waren beides Lars Diaz Fehler und beim dritten wirft der Pitcher einen Strike und Lars Diaz beugt sich sofort zum Catcher, willst du jetzt nochmal challengen? Das war eine ganz nette Situation.
Das war eine Challenge von einem Batter und oder war es vom Catcher, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das so wirklich on the edge und es hat halt eine Naht, hat halt die Strike-Zone berührt. Und es war als Ball gegeben und du siehst aber tatsächlich, dass das ABS sagt, es ist ein Strike, weil halt wirklich ein Millimeter des Balles halt noch die Strike-Zone berührt und der Umpire hat dann aber gesagt, call stands, it's a ball. Und dann die Reporter so, sorry? Ja, he got that wrong.
Das ist eine Auflehnung gegen die Maschinen.
Ja, so weiter geht's.
Ja. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Just Baseball. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt. Den Link zu Steady findet ihr in den Shownotes. Alles Weitere erzählt euch jetzt gleich die Stimme von 93. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my lovely game.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play Ball.